Herzlich willkommen beim ImproLife Podcast. Agile Methoden und Trainertools für die Arbeitswelt 4.0. Ich bin Ella Amann und heute wieder im Gespräch mit Claudia Hoppe.
Herzlich willkommen. Wir sind bei Folge Nummer 5 des ImproLife Podcasts zum Thema Agilität im Training. Mein Name ist Claudia Hoppe. Bei mir zu Gast ist Ella Amann von der ImproLife Akademie. Und unser Thema heute soll tatsächlich nochmal das Thema agiles Training als solches sein. Think, Feel und Act Different. Und das Ganze unter der Frage, was heißt das denn für den Trainer? Also was bedeutet agiles Training für den Trainer? Wir hatten ja in der zweiten Folge, war es glaube ich, gesagt, dass es neue Anforderungen im Bereich Soft Skills an den Trainer gibt. Welche sind das denn?
Ja, also wir haben uns im Vorfeld des Symposiums, was wir jetzt vor ein paar Wochen hatten, haben wir uns mal überlegt, was sind für uns so die 10 Kernmerkmale, dass wir mal irgendwie dass wir das mal so rahmen können in bestimmte Merkmale. Und die können wir ja einfach mal, wenn du Lust hast, mal miteinander so durchgehen und mal schauen, was wir so darunter verstehen aus unserer Erfahrung heraus. Also wenn Trainer jetzt in den nächsten Jahren zunehmend diese neuen agilen Skills trainieren wollen mit ihren Teilnehmern, dann ist es zum Beispiel so, dass sich der Trainer immer mehr von einem Fachexperten zu einem Lernexperten entwickelt. Also das ist etwas, was eine ganz, ganz klare Tendenz gerade hat. Das heißt, der Trainer ist nicht mehr der allwissende, teilweise Guru, dem man eine Frage stellt und er hat alle Antworten, sondern der Trainer ist der Lernexperte, der weiß, wie verschiedene Lernstile oder was es bedeutet, dass Menschen verschiedene Lernstile haben, der dann in der Lage ist, für diese verschiedenen Lernstile Angebote zu machen und dementsprechend auch von dem, sage ich mal, klassischen Vortrag bis zum interaktiven Erlebnis, eben bis zum Selbstlernen, bis zum eigenständigen Lernen, bis zum Lernen im Team und so weiter, verschiedene Lernangebote machen kann, dass Denken, Fühlen und Handeln gleichermaßen trainiert werden. Also das heißt, gerade jetzt, wenn wir mal an die sehr, sehr stark kognitiv betonte Form des Trainings uns herantasten, die wir so in den letzten Jahren ja kennen oder Jahrzehnten kennen, heißt es, dass immer mehr auch das Thema Gefühle, Embodiment mit dazu kommt. Also das heißt, dass wir erlebnisorientiertes Training machen, dass wir Lernsettings schaffen, in dem eben auch wirklich direktes Handeln geübt wird, also interaktional miteinander, aber auch Kontextgestaltung trainiert wird und so weiter. Also das ist so ein ganz, ganz wichtiger Schritt, vom Fachexperten zum Lernexperten zu werden. Damit unmittelbar zusammenhängt der nächste Schritt, dass der Trainer viel, viel mehr sich auf prozessorientiertes Training einlassen muss. Und das macht es natürlich in der Kommunikation zum Kunden auch schon mal sehr, sehr spannend. Also traditionelle Firmen, die holen sich ja so Angebote ein. Und was macht ein Angebot vergleichbar, indem, sage ich mal, drei Trainer ein Angebot abgeben und dort ist dann festgelegt, um 8.15 Uhr beginnen wir, dann machen wir 18.17 Uhr, 18.20 Uhr und so weiter. Das heißt, es werden so fixierte Inhalte hinterlegt, meistens ein bisschen auf Masse gedrückt, dass möglichst viele Keywords in dem Trainingsplan oder in der Ausschreibung drin vorkommen. Und anhand dieses Trainingsplans werden dann die drei Trainer miteinander verglichen und so nach dem Motto, wer die meisten Keywords drin hat, wer das größte Versprechen hat und wer so einigermaßen den strukturiertesten, festgelegtesten Plan hat, der kriegt dann, wenn er noch einigermaßen günstig ist, dann den Zuschlag. Und das hat es früher für HR vergleichbar gemacht. Und das macht es jetzt in Zukunft ein bisschen schwieriger. Denn prozessorientiertes Training bedeutet, dass ich keine vorgegebenen Lerninhalte habe, sondern Themen habe. Das heißt, ich gehe zum Beispiel an das Thema Kommunikation ran oder wertschätzende Kommunikation oder eben Kommunikation im Rahmen von Rückführungsgesprächen, was auch immer, habe dann aber das, was in dem Lernprozess passiert, hole ich direkt bei den Teilnehmern ab, nämlich bei dem, was sie gerade lernen müssen. Das heißt, ich komme mit einem größeren Toolkoffer. Ich habe mehr Methoden als Trainer im Hinterkopf, habe aber quasi nicht mehr diese festgelegten Trainingszeiten, sondern ich arbeite sehr stark prozess- und themenorientiert und gucke, was passiert dann. Und das ist für die meisten Trainer unglaublich schwierig.
Wie ist es denn für die Teilnehmer gerade im Hinblick auf den ersten Punkt, den du genannt hast, der Trainer als Lernexperte und gar nicht mehr so sehr als Fachexperte, der jede Frage beantworten kann? Wie reagieren denn Teilnehmer darauf? wenn sie ihrem Trainer eine Frage stellen und der entweder mit einer Gegenfrage reagiert, wie würden sie es denn beantworten, oder ganz offen sagt, tut mir leid, das weiß ich nicht, das müsste ich selber nachschlagen.
Ja, das ist eine ganz schöne Sache. Ich möchte vielleicht einfach ein alternatives Bild dazu aufzeigen, wie wir das heute im Training erfahren. Wenn wir an Punkten kommen, wo wir Fragezeichen im Training erleben, ist es in der Regel so, dass die Teilnehmer viel, viel schneller sind als wir. Denn die Teilnehmer haben ihr Handy in der Hand oder ihr Laptop oder ihr Tablet und haben innerhalb von Sekunden schon bei Google oder Wikipedia oder sonst wo nachgeguckt. Was heißt denn das eigentlich? Das heißt, ich erlebe das extrem häufig, dass an so Punkten, wo man sagt, ah, interessante Frage, was ist denn die Definition oder wie sieht das gerade aus, wo ich jetzt sagen müsste als Trainer, da muss ich dann nach dem Training nochmal nachschauen, weil ich bin ja jetzt gerade hier im Training, dass dann schon Mitarbeiter kommen und sagen, ich habe schon gefunden. Und das zurückspiegelt. Und das beschreibt das sehr, sehr schön, wie heute eigentlich prozessorientiertes Training auch mit neuen Medien in der neuen Arbeitswelt ausschaut. Also anstatt die Handys zu verdammen, geht es wirklich darum, wie können wir sie noch viel, viel stärker integrieren. Und das heißt, immer öfter bin ich eigentlich als Trainer derjenige, der was lernt von den Teilnehmern. Und das ist nochmal so eine ganz andere Statusfrage, die sich heute auch im Training ergibt. Also wirklich Teilnehmer als ernstzunehmende Lernpartner auch wahrzunehmen.
Ich habe manchmal den Eindruck, dass es Menschen gibt, die darauf noch nicht so klarkommen, sage ich mal so.
Ja, da gebe ich dir auch recht.
da kommt ein Trainer und die erwarten, dass das wie in der Schule die Autorität ist, sich auch so verhält, alles weiß, die anderen vielleicht sogar noch ein bisschen abwertet und dergleichen mehr.
Genau, und da ist es natürlich an der Zeit für Trainer zu lernen, dass ganz andere Trainingssettings geschaffen werden müssen, wo solche Regeln oder wo solche neuen Lernprinzipien auch klar gemacht werden. Und ich kann dir auch jetzt heute nicht sagen, dass das 90% der Trainings sind, die wir durchführen, sondern ich habe ja sehr, sehr lange in zwei Welten immer gearbeitet, dass ich sehr klassisches, traditionelles Training gemacht habe und dann immer zu einem bestimmten Prozentsatz, wenn der Kunde schon reif war, quasi mehr diese Lab-orientierten Seminare und Echtzeitlernseminare gemacht habe. Jetzt ist es aber allerdings so, dass wir da eine Verschiebung feststellen. Also dass es immer mehr jetzt Firmen gibt, die aufgrund dieser agilen Methoden, mit denen sie zu tun haben, dass sie sich ganz, ganz anders öffnen. Nicht? Also eine Firma, wo schon mal Design Thinking im Haus war oder wo schon mal Scrum hier ein bisschen eine Rolle gespielt hat oder dort. Da ändern sich jetzt auch die Ansprüche und auch die Teilnehmer sind das gewohnt, so zu arbeiten. Nicht? Also du kannst ja heute irgendwie jemanden nicht da fit machen, dass er im Design Thinking fit ist und dann setzt du ihn plötzlich in so ein traditionelles Lernsetting. Das macht heute keiner mehr mit. Aber das ist, wir müssen da immer wieder auf diese Übergangszeit hinweisen, dass das ein Lernprozess ist. Und wir sehen ja auch bei den traditionell ausgebildeten Trainern, die zu uns kommen, dass die auf 2 bis 3 Jahre brauchen, um auch ihren inneren Mindset so zu verändern, dass sie sich nicht mehr unter diesem ständigen Leistungsdruck zum Beispiel setzen. Also wenn du, aber dazu kommen wir dann nachher noch bei Punkt 7, wenn es um die Rollenvielfalt des Trainers geht. Vielleicht nehmen wir es, wir können es ja einfach mal vorziehen. Der ist heute Berater, Facilitator, Mentor, Coach, Trainer, hat viele verschiedene Rollen, in die er schlüpft, in denen er unterschiedliche Dienstleistungen quasi bereithält. Und wichtig ist zu wissen, erstmal von der Ausbildung, welche von diesen Rollen kann der Trainer rechtlich und auch von seiner Ausbildung her ausfüllen? Also sprich, was kann er anbieten, welche Rollenvielfalt kann er anbieten und wie klar ist er sich, dass er ganz klar signalisiert und transparent bleibt. Und jetzt wechsle ich mal in die Rolle des, ja. Das muss ja auch im Training klar gemacht werden. Und das sind viel höhere Anforderungen, die auch an die Persönlichkeit des Trainers heute eine ganz andere Anforderung stellen. Und sicherlich ist agiles Training auch nicht für jede Trainerpersönlichkeit die richtige Lösung. Und das muss auch gar nicht so sein. Nur wir müssen heute Trainer darauf vorbereiten, dass sich die Strukturen in den nächsten Jahren so verändern werden, dass ganz traditionelles Training einfach irgendwann in der Form nicht mehr so stark abgerufen wird. Das heißt nicht, dass die Trainer das in ihrem Leben noch erfahren, aber so in den nächsten Trainergenerationen wird sich das immer stärker durchsetzen, weil die Firmen einfach sehen werden, dass wenn wir schon im Training quasi, kommen wir zu Punkt 3, Commitment, Feedback-Schleifen und so weiter, wenn wir das schon ganz agil tun, nämlich im Training agil aushandeln, was wollen wir bis zum Mittag erlebt haben, was wollen wir bis zum Nachmittag trainiert haben, was wollen wir am Abend können. Also wenn wir schon agil arbeiten und schon agile Methoden im Training einsetzen, dann haben wir damit ja schon den halben Schritt gemacht, dass nachher auch Mitarbeiter Agilität im Unternehmen auch schon viel, viel besser einsetzen können. Also das ist so, das meinen wir immer wieder mit Echtzeitlernen, also dass auch das Seminar-Setting die Einführung agiler Methoden auch schon unterstützt. Mhm. Ja?
Mhm. Genau, das greift ja auch noch mal so ein bisschen das auf, was du gesagt hast mit Prozessorientierung statt fixer Seminarpläne. Mhm. Punkt 4 haben wir hier interaktive Tools, agile Lernsettings und Blended Learning. Mhm,
genau.
Was ist das? Was meint das?
Das meint, dass die Trainer jetzt in Zukunft sich darauf einstellen können, dass die Firmen immer mehr Blended Learning Lösungen einfach abrufen werden. Das heißt, dass der Trainer in der Lage ist, sein Content, den er bereitstellt, in Form von Webinaren, Online-Trainings, Videos, Audios, in Form von Präsenzseminaren und so weiter. Also, dass er selber in der Lage ist, seine Materialien so aufzuarbeiten, dass es in verschiedenen Kanälen gespielt werden kann. Das ist eine irrsinnig große Herausforderung und die sicherlich auch nicht der Einzeltrainer für sich alleine lösen kann, sondern wo sich jetzt in den nächsten Jahren sicherlich noch viel Technologie entwickeln wird, aber vielleicht auch viele Trainernetzwerke entwickeln werden, die solche Aufgaben dann miteinander gemeinsam gestalten. Das kann aber eben auch bedeuten, dass zum Beispiel sich neue Jobs auftun, indem ein Trainer, der zum Beispiel da ganz gutes Talent hat, dann eben auch für Blended Learning oder für Online-Akademien dann arbeiten kann und so weiter. Und jemand, der jetzt mit den Medien eben nicht so vertraut ist und der mit der Medienarbeit, sage ich mal, da eher feindlich oder sagen wir mal sehr skeptisch mit gerade hadert, wird mittelfristig ein bisschen Probleme damit bekommen.
Ich kann mir diese Blended Learning Solutions oder auch E-Learning Solutions ganz gut vorstellen für so harten Content.
Richtig,
also wenn es darum geht, wirklich, was weiß ich, wie kann ich gut präsentieren oder wie baue ich eine Flipchart-Folie auf oder solche Geschichten oder auch wirklich, wo Inhalte zu vermitteln sind.
Genau.
Wir hatten ja jetzt in den vorigen Folgen viel über Soft-Skill-Training gesprochen. Da kann ich mir das tatsächlich ganz schwer vorstellen, weil da eben so ein hoher Anteil, zumindest in meiner Wahrnehmung, von Persönlichkeitsentwicklung mit rein schwingt. Und das stelle ich mir ganz schwer mit so einem E-Learning vor.
Genau, und das ist auch genau das, warum wir einen Blended Learning-Ansatz brauchen, dass wir nämlich genau das, was so diese typischen Lerninhalte sind, Fakten, ne, ZDF und so weiter und so fort, und dass wir das auslagern in Online-Seminare, wo dann, was weiß ich, der Mitarbeiter das flexibel zu seiner Zeit in kleinen Häppchen und so weiter sehr lernorientiert lernen kann und auch eine Lernkontrolle hat. Und dass wir dann die kostbare Zeit, die uns im Live-Training dann bleibt, wirklich für die Soft-Skill-Arbeit und für die Teamarbeit und für die menschliche und für die Persönlichkeitsentwicklung nutzen können. Und das ist genau die Chance, die ich darin sehe. Und ich finde es jetzt schon eine irre Erleichterung, die wir auch bei uns in den Ausbildungen haben, dass wir jetzt ja selber immer mehr anfangen, auch auslagern zu können. Das heißt, dass wir uns wirklich im Training im Labor befinden können mit den Trainern und dann auf das Soft-Skill-Training uns fokussieren können und jetzt nicht mehr dann noch stundenlang am Flipchart stehen und sagen, so, jetzt müsstest du diesen theoretischen Hintergrund noch kennen und den noch, und das können wir immer mehr auslagern, und das ist einfach echt auch für uns eine ganz tolle Situation. Heißt aber auch, wir müssen viel investieren, viel Zeit investieren, und das muss ja auch alles erstmal produziert werden. Und wir brauchen da sicherlich, das ist auch ein mehrjähriger Übergang, den wir dort jetzt auch gestalten. Aber wir haben uns das vor 2 Jahren vorgenommen und das jetzt vorbereitet und tun das so sukzessive. Und irgendwann in ein paar Jahren wird es halt so ganz gut gesetzt sein. Und das ist auch eine Transformation, die wir da auch selber mitmachen müssen, die wir aber total begrüßen an der Stelle.
Die Trainer, die ihr ausbildet, sind das denn Soft-Skill-Trainer, die so im Bereich Kommunikation, Teamwork und Führung dergleichen mehr arbeiten, oder sind das Trainer, die eher dieses Faktenwissen vermitteln, in welchem Bereich auch immer?
Ja, das ist eigentlich sowohl als auch. Also wir haben natürlich schon die Menschen, die jetzt in den letzten 10 Jahren zu uns kommen, das muss man natürlich sagen, das ist schon diese innovative Speerspitze der Trainer, die sich schon sehr aufgeschlossen hat für das Thema. Die zu uns kommen, weil wir interaktiv arbeiten, weil wir körperlich arbeiten, weil wir diese Impro-Tools nutzen und weil wir da einfach schon 3 Schritte weiter sind als traditionelles Training. Das heißt aber nicht, dass die nicht im Hintergrund auch ganz klassische Fachtrainer sind oder IT-Trainer sind, oder es sind jetzt nicht alles Design-Thinker, die zu uns kommen. Es kommen zwar immer mehr und immer mehr Scrum-Leute und so weiter, aber die kommen im Moment eigentlich aus allen Bereichen, von der klassischen Unternehmensberatung bis hin zu jemand, der Charisma-Training macht und eigentlich schon sehr lange traditionell schon Präsentationstraining macht oder so. Es ist von den Menschen, die zu uns kommen, eigentlich sehr unterschiedlich, aber das sind alles Menschen und Trainer und Coaches, die einfach was anderes wollen, weil sie auch für sich erkannt haben, dass sie so viel mehr können. Ich sage immer so schön, es ist jetzt so die Zeit für eine neue Trainerpersönlichkeit gekommen. Und diese Trainerpersönlichkeiten, die, sage ich mal, in den letzten 10, 20 Jahren so ein bisschen versteckt kreativ sein mussten, Ja, die können das jetzt heute wirklich viel, viel stärker und viel expressiver ausleben. Und das ist, finde ich, eine schöne Entwicklung. Und die Fachtrainer werden weiterhin gebraucht. Die stirbt ja nicht aus. Also es wird sich jetzt nicht von heute auf morgen das ganze Training verändern. Aber wir werden, sage ich mal, so 10-20% haben jetzt in den nächsten Jahren. Und das wird ein neuer, schöner Bereich sein, wo Trainer und neue Trainer sich auch tummeln können. Ja.
Okay, vielleicht fassen wir die Punkte 5 und 6 kurz zusammen. Mhm. Ich sag mal, wir haben Echtzeit lernen und Routinen unterbrechen und wir haben Lernen und neue Routinen aufbauen. Ich denke, das lässt sich vielleicht auch ganz gut verbinden, so inhaltlich.
Auf jeden Fall, ja. Genau, also wir gucken halt im Seminar, dass wir Settings schaffen, dass wir quasi in Echtzeit Körper, Geist und Seele so zusammenpacken, dass also quasi Denken, Handeln und Fühlen zusammen in herausfordernde Situationen oder mit Situationen konfrontiert werden, wo Muster unterbrochen werden müssen, also wo wir aus unseren gewohnten Routinen eben ausbrechen, wo aber gleichzeitig einen sehr geschützten Rahmen bekommen, um dann neue Wahlfreiheiten aufzubauen, neue Routinen aufzubauen. Das ist ein fließender Prozess von fünf zu sechs, ja. Und da müssen wir eben auch lernen zu gucken, wie lernen wir eigentlich gerne, was ist mein eigener Lernstil und so weiter und so fort. Und das lernen dann die Trainer, aber eben nachher dann auch die Teilnehmer. Also das ist so ein Miteinanderlernen, dass wir uns dran gewöhnen, uns immer wieder neu auszurichten, im Grunde genommen. Ja.
Genau, über Punkt 7, die Rollenvielfalt des Trainers, hatten wir schon gesprochen. Mhm. Nummer 8 finde ich nochmal ein ganz spannendes Thema, und zwar Beziehungsorientierung und Interagieren auf Augenhöhe. Mhm. Magst du dazu noch was sagen?
Ja, das ist ein ganz, ganz spannendes Thema, weil auch das wieder ein großer Paradigmenwechsel ist. Also das Training, was wir machen, findet nicht mehr so von der Kanzel statt, oder wir stehen nicht mehr vor der Gruppe, wir stehen mitten in der Gruppe. Das heißt, wir sind als Trainer und als Facilitator ein beeinflussender, subjektiver, mitspielender, in Resonanz befindlicher Teil des Prozesses. Und umso mehr wir in der Resonanz sind mit der Gruppe, können wir die Angebote machen, die jetzt gerade erforderlich sind, die kreativen, intuitiven Angebote machen, die die Gruppe braucht. Also das heißt, wir trainieren sehr stark aus dem Inneren heraus. Wir sind auch gleichzeitig Vorbild und Role Model. Das heißt, so wie wir uns in den Übungen bewegen und das, was wir tun, ist das, was die Teilnehmer abnehmen, also über Spiegelneuronen. Ne? Da gibt es bioneurologische Hintergründe, warum das so passiert. Und das ist nochmal eine ganz, ganz neue Form von zu interagieren. Und wir suchen natürlich in unserer Ausbildung besonders diesen kollegialen Austausch. Also wir haben ja keine Trainer, die kommen ja nicht als Anfänger oder irgendwie sind ja keine Nicht-Experten, sondern zu uns kommen schon Experten, die voll ausgebildet sind, die in der Regel eine gute Erfahrung haben mit dem, was sie da tun, und mit denen wir dann auch auf Augenhöhe quasi in den nächsten Entwicklungsschritt gehen. Und da lernen wir von den Teilnehmern und umgekehrt. Und das ist aber auch eine Haltung, die wir heute Mitarbeitern gegenüber brauchen und Führungskräften. Das heißt, ich komme jetzt nicht mehr als der schlaue Trainer daher, der das Thema für sich geklärt hat und zu Ende gedacht hat, sondern ich komme in Gruppen, ich komme in Teams, wo wir dann gemeinsam Prozesse gestalten, Lernprozesse gestalten, indem ich mehr Facilitator bin und den Rahmen halte, dass das Team für sich die Expertise, die es hat, sogenannte Schwarmintelligenz oder wie man das dann auch immer nennen mag, auspacken kann und dann daraus was machen kann. Und es ist ein bisschen so vielleicht, wie man das früher von diesen Butlern gesagt hat, also den Butler, den ich im Raum nicht sehe und den ich kaum spüre, das ist ein guter, ja. Also man hat mir mal früher gesagt, wenn deine Teilnehmer am Ende des Seminars sagen, ah, das war so toll, das hat sich so schön angefühlt in der Gruppe, dann warst du ein schlechter Trainer. Aber das ist genau das Feedback, was ich seit 20 Jahren bekomme, und das ist auch das, was ich wichtig finde, dass man mich eigentlich als Trainer gar nicht gemerkt hat, sondern dass die Leute untereinander so ins Lernen gekommen sind und so ins Miteinander gekommen sind, dass ich zwar da bin und wichtig war, aber das eigentlich nicht primär wahrgenommen wird. Es braucht eine andere Haltung auch natürlich, um so trainieren zu können. Es liegt auch nicht unbedingt jedem. Muss man sich halt auch, es passt nicht alles auf alle. Es muss jetzt nicht alles super agil werden.
Sehr schön, genau. Mhm. Stichwort Agilität berührt den nächsten Punkt, das Ungewisse managen. Mhm.
Ja, das ist natürlich für uns Trainer ganz, ganz spannend. Also als Impro-Trainer können wir auf der grünen Wiese arbeiten. Also das war sicherlich vor 20 Jahren etwas, was mich extrem getrieben hat, zu sagen, egal was da draußen in der Welt passiert, ich möchte etwas lernen und können, was ich immer noch trainieren, tun und machen kann, selbst wenn alle Dinge ausgefallen sind. Also sprich, wenn es keine Technik gibt, wenn es keine Handys gibt, wenn es keinen Beamer gibt, ich kann immer mit dem Menschen, der da vor mir ist, sofort loslegen und etwas tun. Also im Grunde genommen das, was wir bei der Improvisation eben auch tun. Wir gehen auf eine leere Bühne, ohne Requisite und arbeiten pur mit dem, was da ist. Und das ist, sage ich mal, das ganz große Extrem. Das heißt, was ich ja öfter mal erlebe, das kennt ihr Trainer ja auch alle, man kommt dann irgendwo morgens hin und der Beamer ist nicht da und die Stifte sind nicht da und das Papier ist nicht da und man ist wieder in irgendeinem Hotel, wo Seminarausstattung nicht unbedingt ganz oben auf der Agenda liegt. Und dann kann man sich ja wieder stundenlang darüber aufregen und dann Reparaturbetrieb machen.
Oder man bringt es selber vorher mit.
Man bringt es selber vorher mit und dann je nachdem.
Improvisation will gut vorbereitet sein.
Genau. Und manchmal ist aber auch das nicht unbedingt möglich, je nachdem, wie man gerade reisend unterwegs ist. Und im Prinzip können wir oder sind wir darauf eingestellt, dass wir, egal mit welchen Gegebenheiten wir, egal was wir vorfinden, wir machen was da draus. Und das macht uns ein Stück weit unabhängig von diesen ganz klassischen Tools und Lerntools, aber eben auch von diesen klassischen Seminar-Settings. Es macht uns frei. Das heißt, wir können sie nutzen, wenn sie da sind. Wir sind aber auch in der Lage, wenn alles nicht optimal ist, genauso gut arbeiten zu können und mit der gleichen Qualität. Und das finde ich eine unheimlich schöne Freiheit, die da ist. Egal, ob ich jetzt in einen nackten Raum, in irgendeinen Uniraum komme, der eben ungemütlich und jetzt nicht gerade so persönlichkeitsentwicklungstechnisch durchgestylt ist oder ob ich jetzt in ein ganz tolles Seminarhaus komme, wo schon alles auf Lernen und so auf Wohlfühlen eingestellt ist. Also ich kann in beiden Welten arbeiten und das ist vielleicht auch der fließende Übergang zum letzten Punkt. Individualität und Trainerpersönlichkeit werden einfach an der Stelle immer wichtiger, weil es nicht mehr das Thema ist, weil es nicht mehr die Methode ist, sondern es ist die Persönlichkeit des Trainers, der für Lernprozesse sorgt. Und das ist, glaube ich, die wichtigste Entwicklung, dass egal mit welchem Thema ich in ein Training gehe, wenn die Persönlichkeit nicht stimmt und wenn der Trainer diese agilen Prinzipien und diese Verhaltensweisen nicht selber für sich verinnerlicht hat und sie kreativ ausüben kann, dann wird er auch diese neuen Skills nicht wirklich 1:1 vermitteln können.
Ja, vielen Dank, Ella. Wie Gerne. Immer ein wunderbares Schlusswort.
Dankeschön.
Wir haben jetzt die letzten 5 Folgen etwas gehört über das Thema Agilität im Training. In der nächsten Folge machen wir quasi ein neues Feld auf. Mhm. Und zwar soll es da ganz konkret um 5 Lern- und Entwicklungsfelder gehen, die ihr in euren Trainings vermittelt.
Genau, da schauen wir so auf diese 5 Bereiche, die wir da unterscheiden. Ne? Also die Arbeit an mir selber, diesen Bereich Inner Work. Wir gucken uns an, was das heißt für mich als meiner Selbstführungskompetenz, in der Kommunikationskompetenz mit anderen. Wir gucken uns kurz an, nicht kurz, aber je nachdem, ne? Gucken wir uns dann an, wie das in der Teamarbeit funktioniert und dann nochmal in der Kulturentwicklung. Das sind so diese 5 Bereiche, die für uns diese spannenden Entwicklungsfelder sind.
Mhm. Genau, und wir werden in der nächsten Folge starten mit Inner Work. Mhm. Ich bin ganz gespannt, also bleibt dran, nächste Woche geht's weiter. Mein Name ist Claudia Hoppe und ich sag tschüss.
Tschüss. Mehr Infos über die Impro Live Akademie und unsere Angebote findet ihr online auf www.impro-live-akademie.com.